Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Dazu wir als unsere Gäste Regierungssprecher Stefan Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien herzlich begrüßen. Wir wollten mit dem Fall Tolu einsteigen, dafür brauchen wir aber das Auswärtige Amt. Und deswegen machen wir doch zunächst, wie üblich, einen Blick auf die Termine der Kanzlerin der nächsten Woche. Herr Seibert, bitte.
Ja, guten Tag auch von mir. Bevor ich zu den Terminen komme, wollte ich Ihnen aber noch kurz mitteilen, dass die Bundeskanzlerin heute Vormittag ein Telefonat mit dem neu gewählten Staatspräsidenten von Südkorea, Herrn Moon Jae-in, geführt hat. Sie hat ihm zu seinem Amtsantritt herzlich gratuliert. Deutschland und Südkorea verbindet seit vielen Jahren eine sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und die Bundeskanzlerin hat ihren Wunsch ausgedrückt, dass diese Zusammenarbeit auch mit dem neuen Präsidenten fortgeführt werden möge. Sie hat ihn zum G20-Gipfel nach Hamburg eingeladen. Und Herr Moon hat diese Einladung nach Deutschland zum G20-Gipfel angenommen. Soll ich jetzt trotzdem die Termine machen?
Gibt es dazu Fragen? Ja. Dazu nicht, aber dann würde ich sagen, Herr Schäfer, wir wollten in den Fall Tolu einsteigen als erstes. Dazu Fragen hier, Herr Blank, bitte schön.
Ja, wenn Herr Schäfer angekommen ist, können wir
Dankeschön.
Können Sie heute sagen, ob es Koordinatorbetreuung bei dem Fall der Übersetzerin und Journalistin Tolu in der Türkei gibt? Und was da der letzte Stand aus deutscher Sicht ist. Und lässt sich sagen, ob die Frau nur einen deutschen Pass hat oder ob sie auch einen türkischen Pass hat.
Ja, ich denke, Herr Blank, ist es in Ihrem Interesse, vielleicht im Interesse Ihrer Kollegen, dass ich einfach nur mal kurz die Geschichte erzähle mit einigen Daten, damit Sie wissen und damit auch die Öffentlichkeit weiß, was da vorgefallen ist und was wir bislang getan haben. Also soweit sich das jetzt für uns recherchieren lässt, ist Frau Mesale Tolu am 30. April, das ist immerhin schon fast zwei Wochen her, von den türkischen Sicherheitsbehörden in Polizeigewahrsam genommen worden. Sie wurde dann eine Woche später am 6. Mai in Untersuchungshaft genommen. Ich nehme an, auf der Grundlage eines Beschlusses, einer Entscheidung eines türkischen Untersuchungsrichters. Wir haben weder nach der Polizeigewahrsamsnahme noch nach der Übernahme in Untersuchungshaft, so wie das eigentlich völkerrechtlich nach dem Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen geboten wäre, von den zuständigen türkischen Behörden darüber eine Nachricht erhalten. Das ist bedauerlich. Wir gehen davon aus, da wir noch keinen persönlichen Kontakt zu Frau Tolu hatten, ist das bisher eine, sagen, aus konkreten Anhaltspunkten ableitbare, ziemlich belastbare Annahme, dass Frau Tolu deutsche Staatsangehörige ist, das sowieso, aber wohl auch keine türkische Staatsangehörige mehr. Das hat Bedeutung für die Frage der konsularischen Betreuung. Ich denke, das brauche ich nicht erläutern, weil diejenigen, die hier regelmäßig sind, ja immer wieder von mir hören, dass ein völkerrechtlicher Anspruch auf konsularische Betreuung nur dann besteht, wenn der zu Betreuende oder die zu Betreuende eben keine Staatsangehörigkeit des jeweiligen Gastlandes hat. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir mit großem Hochdruck daran arbeiten und auf den dafür vorgesehenen Kanälen darum bitten, ja darauf drängen, so schnell wie das nur irgend möglich geht, zu Frau Tolu gehen zu können. Sie befindet sich zurzeit in einem Untersuchungsgefängnis in der Gegend von Istanbul. Und deshalb ist es unser Generalkonsulat in Istanbul und unser Generalkonsul, Herr Bürgelin, tut da alles, was möglich ist. Aber auch da gilt, wir sind darauf angewiesen, dass sich die türkischen Behörden nicht nur anständig, sondern in diesem Fall auch völkerrechtsgemäß verhalten. Und das bedeutet, dass sie eine konsularische Betreuung in diesem Fall möglich machen müssen. Und das werden wir natürlich auf sehr deutliche Art und Weise auch geltend machen.
Eine Nachfrage dazu. Können Sie sagen, welche Begründung dafür nachgelegt wird, ein Kontakt des Konsulats oder der Botschaft?
Es gibt eine solche Begründung nicht, sondern es steht aus, eine Antwort auf unser Anliegen. Und wir werden natürlich auch, oder haben das schon getan, fragen, warum man sich in diesem Fall anders als in allen anderen Fällen, eben nicht an die vorgesehenen völkerrechtlichen Regeln hält. Es ist nach den Regeln des Wiener Konsularübereinkommens, gibt es nur ganz kurze Fristen. Im Grunde heißt es dort, dass eine Benachrichtigung des Staates der Festgenommenen oder in Gewahrsam genommenen unverzüglich zu erfolgen hat. Und das ist in diesem Fall unterblieben. Auch das werden wir nacharbeiten. Das ändert jetzt nichts mehr am Tatbestand. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir Zugang zu Frau Tolu bekommen können, damit wir mehr in Erfahrung bringen über die Art und Weise, wie sie in Polizeigewahrsam und auch in Untersuchungshaft behandelt worden ist. Sie können sich vorstellen, dass das für uns ein großes und wichtiges Anliegen ist.
Herr Steiner.
Naja, der klassische und in diesem Fall auch angezeigte Weg, so etwas geltend zu machen, ist der Weg auf sogenannten diplomatischen Kanälen. Das ist zunächst mal das Gespräch oder die Verbalnote, jedenfalls der direkte Kontakt mit dem türkischen Außenministerium, das in diesen Fällen der richtige Ansprechpartner ist. Das ist natürlich bereits geschehen. Ich hatte ja vorgestern angekündigt, dass der deutsche Außenminister mit seinem türkischen Kollegen am Rande der Somalia-Konferenz sprechen würde. Die Dinge haben sich anders entwickelt, als ich das vorhersehen konnte. Es ist nicht der türkische Außenminister gestern in London auf der Somalia-Konferenz gewesen, sondern der Ministerpräsident Yildirim, sodass das von mir als Gespräch mit dem Außenminister vorhergesehene Gespräch zu einem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten gestern geworden ist. Und Sie können sicher sein, dass in diesem Gespräch auch gegenüber dem türkischen Ministerpräsidenten die anhängigen Fälle von Inhaftierungen deutscher Staatsangehöriger in der gebotenen Weise zur Sprache gekommen ist.
Wenn ich da jetzt nochmal nachfragen darf, nur dazu, können Sie nochmal eine Übersicht darüber geben, wie viele Fälle von Personen mit deutschem Pass, wie viele davon mit ausschließlich deutschem Pass, gibt es denn momentan?
Ja, ich sage das wissend, dass die Kollegen im Auswärtigen Amt mir dabei zuschauen, wenn ich sage, sodass ich hoffe, dass sie mich korrigieren, falls ich etwas Falsches sagen sollte. Mit Frau Tolu, mit Herrn Yücel und vier weiteren deutschen Staatsangehörigen haben wir es mit 6 Personen zu tun, bei denen auch jeweils die Frage des konsularischen Zugangs zur Rede steht. Und es gibt darüber hinaus einige Fälle, in denen deutsche Staatsangehörige Gegenstand von strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sind und deshalb mit einem Ausreiseverbot belegt worden sind, also das Land nicht verlassen dürfen. Auch das bringt eine Menge menschliche, ja auch soziale und wirtschaftliche Probleme für die Betroffenen mit sich. Und auch diese Fälle haben wir natürlich auf dem Schirm mit dem Ziel, da Lösungen zu erreichen, die ein vernünftiges, ein normales Leben möglich machen. Aber der Freiheitsentzug, so wie wir den in den Haftfällen haben, ist natürlich ein besonders gravierender Eingriff in die Grundrechte nach der türkischen Verfassung, auch nach dem deutschen Grundgesetz, auch nach den einschlägigen Regelungen etwa der Europäischen Menschenrechtskonvention, denen die Türkei beigetreten ist. Und gerade weil das ein so gravierender Grundrechtseingriff ist, ist es da ganz besonders wichtig, dass wir immer wieder den Türken erklären, dass das jedenfalls aus unserer Sicht unverhältnismäßig ist, dass das aus unserer Sicht geändert werden muss und dass langjährige Inhaftierungen in Untersuchungshaft, ohne dass es erkennbar Fortschritte gibt in den da zugrunde liegenden Strafverfahren, für uns mindestens zweifelhaft, jedenfalls unverhältnismäßig, womöglich sogar rechtswidrig sind.
Herr Jessen.
Herr Dr. Schäfer, wäre es möglich, sozusagen eine namentliche Liste der Fälle zu bekommen, die Sie da summarisch genannt haben, um den Überblick zu bekommen? Und zum Zweiten, gibt es auch einen Kontakt oder nicht eine Einbestellung, aber einen direkten Kontakt mit dem türkischen Botschafter in Berlin in dieser Causa?
Natürlich gibt es auch Kontakte hier mit der hiesigen Botschaft und es hat auch in den letzten Tagen Gespräche mit dem türkischen Botschafter im Auswärtigen Amt gegeben, nicht nur über solche Fälle, sondern auch andere Themen, die uns unter den Nägeln brennen und die auch für die türkische Seite wichtig sind. Bei dem Thema Namen bin ich immer sehr vorsichtig und muss dabei Angelegenheiten rechtliche wie tatsächliche der Privatsphäre berücksichtigen. Der Fall Deniz Yücel ist so problematisch. Und Herr Yücel selber ist ja auch selber in die Öffentlichkeit gegangen, sodass das da für mich kein Problem ist, diesen Namen zu nennen und zu bestätigen. So ist es auch im Fall von Frau Tolu. Bei den anderen Fällen, glaube ich, gebietet es die Rücksichtnahme auf die Privatsphäre, dass man die Namen nicht in der Öffentlichkeit nennt.
Nachfrage, wie hat denn der türkische Botschafter im direkten Gespräch reagiert? Sie werden ihm ja doch deutlich gemacht haben, welche Fristen wir uns schon gesagt, dass wir ein Abkommen zwingend vorsieht.
Ich bin nicht sicher, ob zu dem Zeitpunkt, als das Gespräch mit dem türkischen Botschafter stattgefunden hat, bereits das bekannt war, uns bekannt war, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, nämlich dass es zu dieser Inhaftierung unter Verletzung der Regeln des Wiener Abkommens über konsularische Beziehungen gekommen ist. Deshalb kann ich das nicht bestätigen. Ansonsten gilt das, was Sie von dieser Seite immer wieder hören, es ist gute Gepflogenheit, dass wir hier Ihnen darüber berichten, mit welchen Petita wir solche Gespräche angehen. Es ist aber im Grunde Aufgabe der Gegenseite, in diesem Fall des türkischen Botschafters, auf Nachfrage zu berichten oder eine solche Auskunft zu verweigern, was denn seine Haltung dabei gewesen ist.
Herr Reuter.
Herr Schäfer, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Wie und wann haben Sie genau von diesem Fall erfahren? Hat irgendwann letztendlich dann doch die türkische Seite informiert oder haben Sie es hier von den deutschen Medien oder sowas erfahren und dann von Ihrer Seite aus nachgefragt? War das vor dem Gespräch mit Yildirim gestern, also mit anderen Worten sollte dieser konkrete Fall da schon besprochen werden? Wie war das da? Und wenn Sie die Namen uns nicht sagen wollen, was ich verstehe, sind das alle 6 Journalisten dann also? Und wie viele davon sind deutsche Staatsbürger und wie viele sind deutsche Staatsbürger allein?
Ja, Sie stellen da sehr, sehr konkrete Fragen. Ich versuche sie, so gut ich das irgend kann, zu beantworten. Ob, also die 6 Personen, jedenfalls sind nicht alle Journalisten, welchen Beruf Frau Tolu ausgeübt hat, das überlasse ich Ihrer Qualifikation. Manche von Ihnen sprechen davon, sie sei Journalistin gewesen. Andere sagen, sie sei Übersetzerin bei einer türkischen Nachrichtenagentur. Für uns ist das gleichgültig, egal welchen Beruf sie ausübt. Egal, was sie in der Türkei oder in Deutschland getan hat, für uns ist es wichtig, dass wir uns um sie als deutsche Staatsangehörige kümmern können. Mein Stand ist, aber auch das sage ich unter der scharfen Aufsicht der Kolleginnen und Kollegen, die mich jetzt hier sagen, beobachten oder das mithören können, ist, dass wir eben nicht von türkischer Seite von diesem Haftfall gehört haben, sondern aus anderen Quellen und deshalb von uns aus auf die türkische Seite zugehen mussten, um diesen Fall zur Sprache zu bringen. Und dazu gehört dann natürlich auch, dass wir darum bitten, Aufklärung darüber zu bekommen, warum eine solche Unterrichtung, wie sie eben völkerrechtlich geboten ist, in diesem Fall unterblieben ist. Und das ist besonders bemerkenswert deshalb, weil in anderen Fällen die türkische Regierung sehr sorgfältig mit dieser Art von Verpflichtungen umgeht. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir abgesehen von der bisher noch nicht erfolgten, weil noch nicht genehmigten konsularischen Betreuung für Frau Tolu natürlich mit der Familie der Betroffenen, aber auch mit dem Rechtsanwalt von Frau Tolu in Kontakt sind. Und wir werden auch bei den zuständigen türkischen Behörden in diesem Fall nicht locker lassen. Ich glaube, dass der Fall dem Auswärtigen Amt zu diesem Zeitpunkt bekannt gewesen ist. Ich kann Ihnen aber nicht bestätigen, ob, weil ich nicht dabei war, ich war gestern nicht in London an der Seite von Herrn Gabriel, ich kann Ihnen nicht bestätigen, ob sozusagen dieser konkrete Fall Gegenstand des Gesprächs gewesen ist. Was ich Ihnen bestätigen kann, das habe ich aber bereits getan, da wiederhole ich mich, ist, dass ganz grundsätzlich diese Fälle, von denen wir jetzt reden, diese Fälle der Inhaftierung von deutschen Staatsangehörigen in der Türkei Gegenstand des Gesprächs mit dem türkischen Ministerpräsident gewesen sind.
Herr Sobolewski.
Ganz allgemein, weil Sie ja jetzt noch nicht die konsularische Betreuung machen können, im Fall Togo. Akzeptiert die Türkei, dass ihre Staatsbürger, wenn sie eine andere Staatsbürgerschaft annehmen, die türkische Staatsbürgerschaft oder den Pass zurückgeben? Oder ist es regelmäßig, dass die Türkei dann trotz dieser Rückgabe des Passes davon ausgeht, dass diese Person nach wie vor türkische
Ich glaube, das ist eine gute Frage, Herr Sobolewski, die Sie da stellen. Ich glaube, da muss man unterscheiden sozusagen zwischen faktischem oder emotionalem Umgang mit dieser Frage und dem rechtlichen Umgang Rein rechtlich gibt es Regelungen, die eine Entlassung aus der türkischen Staatsangehörigkeit vorsehen. Gleichwohl ist es aus, ich glaube, vielen Beispielen Ihnen für uns bekannt, dass von türkischer Seite sagen, irgendwie schon das Gefühl vorherrscht, wenn da jemand aus der Türkei stammt, türkischer Abstammung ist, türkischer Staatsangehöriger gewesen ist und sich in Deutschland lange Jahrzehnte aufhält, trotzdem irgendwie noch das Gefühl vorherrscht, der ist auch noch Türke. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht gemeint als rechtliche Qualifikation, sondern mehr so als, ich weiß nicht, Zusammengehörigkeitsgefühl im Sinne einer ethnischen oder kulturellen oder sprachlichen oder regionalen Zusammengehörigkeit. Ich kann nur hoffen, dass wir in diesem Fall eine Situation vorfinden, in der die Informationen, von denen ich jetzt ausgehe, von denen ich aber ja schon gesagt hatte, dass sie letztlich noch einer abschließenden Bestätigung durch Frau Tolu selber harren, dass das in diesem Fall keine Rolle spielt. Wenn Frau Tolu Deutsche und nur deutsche Staatsangehörige ist, muss sie von den türkischen Behörden als eine solche behandelt werden.
Herr Blank. Dann habe ich noch Herrn Steiner.
Ja, was aus der Ehe gesprochen haben, Herr Schäfer, Herr Seibert, es gab die Hoffnung, dass nach dem Referendum in der Türkei, dass danach sich die deutsch-türkischen Beziehungen vielleicht wieder etwas entspannen würden. Jetzt scheint es ja doch nach wie vor Vorfälle zu geben, die ganz etwas schwieriger gestalten. Wie beurteilt der Bundesaußenminister gegen solche Vorkommnisse, die eigentlich sogar noch zeigen lassen, dass man die Verbindung entspannen kann?
Wir haben grundsätzlich ein Interesse an guten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Die Gründe dafür haben wir hier oft dargelegt. Sie haben jedenfalls von diesem Tisch aus nicht gehört, dass wir mit dem Ausgang des Referendums bestimmte Hoffnungen verbunden haben. Im Gegenteil, wir haben uns ja auch durchaus zurückhaltend über das Referendum geäußert, weil es ja erheblichen Zweifel der Wahlbeobachter an der Art und Weise seines Zustandekommens gibt. Ich glaube, das hat Herr Schäfer gerade ja fürs Auswärtige Amt und damit auch für die ganze Bundesregierung sehr klar dargelegt. Dieser Fall, der jetzt aufgetaucht ist, macht uns Sorgen. Wir erwarten, dass die konsularische Betreuung möglich ist, und zwar bald möglich, weil bei einem deutschen Staatsbürger es ja da ganz klare Regelungen gibt. Und das hat er ja nun gerade sehr klar ausgedrückt.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass immerhin das gestrige Gespräch des deutschen Außenministers mit dem türkischen Ministerpräsidenten die gemeinsame Haltung zutage gefördert hat, dass es Anlass gibt und Grund genug gibt, mindestens den gemeinsamen, das heißt beidseitigen Versuch zu starten, die bilateralen Beziehungen, die sich in schwierigem Fahrwasser bewegen, die, bei denen es zuckelt und ruckelt und wo es immer wieder Schwierigkeiten gibt, gemeinsam den Versuch zu unternehmen, sie zu normalisieren. Das ist kein Prozess, der von heute auf morgen gelingen kann. Das wird viel Zeit brauchen und es setzt voraus, dass auch die türkische Seite dazu bereit ist. Für die Bundesregierung, Herr Seibert, denke ich, können wir gemeinsam sagen, dass dazu jede Bereitschaft besteht, selbstverständlich auf der Grundlage der von uns immer wieder klar artikulierten Interessen und unserer Werte.
Janne?
Gut, dass Sie das noch einmal fragen, Herr Lange. Solange es zwischen uns und den zuständigen türkischen Behörden in dieser Sache noch keine formalen Informationen in dieser Richtung gegeben hat, möchte ich das eigentlich gar nicht bestätigen. Es gibt in Medienberichte, die ich wie Sie gelesen habe, bei denen davon die Rede ist, wie die Umstände der Festnahme waren, dass sie im Zusammenhang stehen können mit dem Umgang der türkischen Behörden mit dem Medium, das ja offensichtlich vor einiger Zeit geschlossen worden ist. Das alles kann ich für das Auswärtige Amt zurzeit sozusagen nicht förmlich bestätigen. Und natürlich gilt, dass wir uns nicht nur für die konsularische Betreuung einsetzen, sondern der Sinn der konsularischen Betreuung ist ja sicherzustellen, dass es in der Türkei ein faires Verfahren gibt. Und das ist das Mindeste, was wir erwarten. Und dazu gehören auch anständige Haftbedingungen. Dazu gehört, dass Frau Tolu in einer Weise behandelt wird, die es möglich macht, ein schnelles, zügiges, rechtsstaatliches Verfahren durchzuführen. Und das ist natürlich auch unsere Erwartung, ja unsere Forderung im Fall Yücel und in anderen Fällen, dass da jemand inzwischen fast 3 Monate in Einzelhaft, in Untersuchungshaft sitzt, ohne dass es erkennbar irgendwelche Fortschritte in seinem Strafverfahren gibt, ist eben nach unserer festen Überzeugung kein faires, vermutlich auch kein rechtsstaatliches Vorgehen. Und auch da kann ich Ihnen immer nur wieder versichern, wir bleiben da dran, aber die Entscheidungen trifft dann jemand in der Türkei, hoffentlich die unabhängige türkische Justiz.
3 Wortmeldungen haben wir dazu noch. Herr Jessen macht weiter.
Also aber im Falle Denis Yücel hat die Kanzlerin sich namentlich für ihn verwendet. Ist das in diesem Fall auch denkbar, vor allem wenn sich bestätigt, dass Frau Tulu nur ausschließlich deutsche Staatsbürgerschaft hat?
Also wir besprechen ja nun heute diesen Fall hier zum ersten Mal. Herr Schäfer hat klar vorgetragen, was die Sachlage ist, was unsere Forderungen sind. Und nun hoffen wir, dass die Forderung, konsularischen Kontakt, konsularische Betreuung einleiten zu können, möglichst bald erfüllt wird. Und dann werden wir weitersehen. Natürlich fordern wir für Frau Tolu auch ein faires, ein rechtsstaatliches Verfahren. Und vor allem fordern wir diesen konsularischen Zugang.
Herr Reuter.
Zunächst einmal kann ich Ihnen sagen, weil ich das gerade hier noch mal nachgeschaut habe, von den 6 Personen, über die ich vorhin gesprochen habe, die mindestens auch deutscher Staatsangehörigkeit sind und die sich zurzeit in Polizeigewahrsam oder Untersuchungshaft befinden, sind, wenn ich das hier richtig sehe, 4 auch türkische Staatsangehörige, darunter Denis Yücel. Ja, und im Fall Yücel gilt genau das Gleiche. Ich kann da gerne noch einmal wiederholen, dass es am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu einer Begegnung der Bundeskanzlerin mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim, mit dem sich ja gestern der deutsche Außenminister getroffen hat, gegeben hatte. Auf deren Grundlage ist dann mit etwas Verzögerung und mit schwierigen Prozessen hinter den Kulissen auf türkischer Seite dann eben zum Glück zu einer einmaligen Genehmigung eines konsularischen Besuches bei Herrn Yücel gekommen ist. Unser deutscher Generalkonsul hat dann, ich kann das Datum gerne nachschauen lassen, das habe ich so ohne weiteres nicht mehr im Kopf, nach meiner Erinnerung im Laufe des Monats März einen Besuch bekommen von unserem Generalkonsul, Herrn Bürgelin. Und unmittelbar nach Abschluss dieses Besuches haben wir die türkischen Behörden gebeten, das zu verstetigen und es nicht bei einem einmaligen Besuch zu belassen. Und seit dieser Zeit haben wir diesen etwas hängenden Zustand, in dem wir das Tag für Tag anhängig machen, auf diplomatischer, auf bürokratischer, natürlich auch auf politischer Ebene, ohne dass wir dafür eine Entscheidung, eine positive Entscheidung bekommen, sondern die Sache ist offen. Und zum Thema Incirlik kann ich Ihnen nur sagen, da sind wir dran. Die Bundesregierung hat ein großes Interesse daran, dass Abgeordnete des Deutschen Bundestages ihre Soldaten ihrer Parlamentsarmee auch in der Türkei besuchen können. Darüber hinaus bin ich zurzeit nicht in der Lage, Ihnen etwas Konkretes zu sagen, außer dass ich Ihnen versichern kann, dass wir da wirklich mit aller Macht daran arbeiten, dass so etwas möglich bleibt und möglich ist.
Weiß Herr Flürstorff mehr dazu? Incirlik
hat sich nichts geändert. Das deutsche Kontingent fliegt dort täglich seine Aufträge, seine Einsätze.
Herr Finkenwirt.
Herr Schäfer, wie man lesen konnte, war bei diesem Polizeieinsatz bei Frau Kohlo wohl auch ihr 2-jähriger Sohn mit in der Wohnung. Wissen Sie irgendetwas über den Verbleib dieses Kindes?
Leider nicht. Und ich kann, die Kollegen haben mich gerade korrigiert, der Haftbesuch bei Herrn Bürgelin war nicht im März, sondern war am 4. April.
Ich nehme an, dieses Thema werden wir Montag dann fortsetzen. Und damit sind wir auch in der nächsten Woche. Herr Seibert, bitte zu den Terminen.
Ja, Montag, der 15. Mai. Die Bundeskanzlerin ist zunächst zum Arbeitnehmerkongress der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag eingeladen. Sie wird dort um 14.30 Uhr eine Rede halten. Dieser Kongress steht unter dem Motto Weiterbildung im digitalen Zeitalter. Es diskutieren Experten aus Wissenschaft und Politik mit Vertretern der Sozialpartner darüber, wie eine vorausschauende Arbeitsmarktpolitik reagieren sollte auf das digitale Zeitalter. Die Bundeskanzlerin freut sich am späten Montagnachmittag, den dann neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Bundeskanzleramt empfangen zu können. Den genauen Zeitplan seines Besuchs kann ich Ihnen hier noch nicht sagen heute. Das reichen wir dann kurzfristig nach. Am Dienstag, den 16. Mai, wird um 14.15 Uhr im Bundeskanzleramt der Präsident des Deutschen Kulturrates, Christian Höppner, der Bundeskanzlerin die Thesen der gemeinsamen Initiative Kulturelle Integration überreichen. Das ist eine Initiative, die in ihren Thesen zum Ausdruck bringen will, welchen Beitrag die Kultur zur Integration leisten kann und dass Zusammenhalt in Vielfalt gelingen kann. Zu den Mitgliedern dieser Initiative gehören beispielsweise die ARD, das ZDF, der Deutsche Journalistenverband, der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Zentralrat der Juden. Das Ganze also 14.15 Uhr im Bundeskanzleramt. Am Mittwoch, 17. Mai, findet um 9.30 Uhr wie üblich die Sitzung des Bundeskabinetts statt unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und am Mittwoch gegen 11 Uhr verleiht die Bundeskanzlerin zum ersten Mal den Nationalen Integrationspreis. Dieser Preis geht zurück auf die Klausur der Bundesregierung des Bundeskabinetts im Mai 2016. Damals wurde eine Meseberger Erklärung zur Integration beschlossen und es wurde beschlossen, dass ein nationaler Integrationspreis ins Leben gerufen werden soll. Der Preisträger soll als Vorbild für andere dienen, sich ebenfalls zu engagieren. Das also nun zum ersten Mal in einer kleinen Feierstunde am Mittwoch. Der Preisträger, der erste Preisträger dieses nationalen Integrationspreises ist die Stadt Altena in Nordrhein-Westfalen. Altena hat ein Leitbild vom Flüchtling zum Altenaer Mitbürger und hat da wirklich beispielgebend sich verdient gemacht für die Integration von Migrantinnen und Migranten in unsere Gesellschaft. Unter diesem Leitbild bündelt die Stadt Altena in ganz enger Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen viele wirksame Instrumente der Integrationsarbeit. Nominiert wurde Altena vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Es ist bei dem Deutschen Integrationspreis so, dass 33 Institutionen vorschlagsberechtigt sind. Man kann Personen, Personengruppen, Organisationen, Kommunen vorschlagen. Und die unabhängige Jury aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens hat nun also Altena gewählt. Das Ganze am Mittwoch, 11 Uhr. Am Mittwochnachmittag nimmt die Bundeskanzlerin am L20 Forum der internationalen Gewerkschaften teil. Das ist Teil des G20-Dialogforums mit den Zivilgesellschaften. Sie erinnern sich vielleicht an das W20-Forum, es hat auch andere schon gegeben. Der Veranstaltungsort ist eine zweitägige Veranstaltung, ist die Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Organisiert wird dieses Forum der internationalen Gewerkschaften vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Das G20-Motto, eine vernetzte Welt gestalten, steht auch über dieser Veranstaltung und entsprechend dem gewerkschaftlichen Gesichtspunkt steht also natürlich die faire Gestaltung der Weltwirtschaft für gute Arbeit weltweit im Mittelpunkt. Die Bundeskanzlerin wird eine Rede halten, wird dann einer anschließenden Diskussion teilnehmen und wird am Ende von den Delegationsleitern der internationalen Gewerkschaftsverbände deren Empfehlungen für den G20-Gipfel entgegennehmen. Sie können das Ganze, wenn Sie nicht selber hingehen wollen, auf www.g20germany.de live im Livestream verfolgen. Wir sind immer noch am Mittwoch um 17.30 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin Vertreter der russlanddeutschen Bevölkerungsgruppe zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Teilnehmer sind neben dem Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschig, Vertreter der Russlanddeutschen, der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland sowie gesellschaftspolitisch engagierte Jugendliche. Und am Mittwoch um 19 Uhr ist die Bundeskanzlerin dann Gastgeberin beim 12. Berliner Abend der Deutschen Feuerwehren. Das findet in der Regierungsfeuerwache Berlin-Tiergarten statt. Sie zeigt mit diesem Besuch die Wertschätzung, nicht nur ihre eigene, sondern die der ganzen Bundesregierung für die Arbeit aller Feuerwehren in Deutschland. Und das gilt ganz besonders auch für die freiwilligen Feuerwehren. Allgemeine Hilfe und das, was man den abwehrenden Brandschutz nennt, das wird in den meisten Städten Deutschlands hauptsächlich durch freiwillige Kräfte sichergestellt. Ich weiß gar nicht, ob jeder das weiß. Gestern war die Bundeskanzlerin beispielsweise in Heidenheim in Ostschwaben bei einem ehrenamtlichen Empfang und auch dort in der Stadt von fast 45 oder 48.000 Menschen sind es nur die Freiwilligen, die die Feuerwehr bemannen. Es gibt in Deutschland über 22.600 freiwillige Feuerwehren neben rund 100 Berufsfeuerwehren. Also Tätigkeit und Wirken dieser ehrenamtlichen Helfer kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Damit sind wir am Freitag, 19. Mai. Die Bundeskanzlerin besucht die gemeinsame Jahresversammlung der Verbände, die Familienunternehmer und die jungen Unternehmer hier in Berlin in den Bolle-Festsälen. Die haben ihre Veranstaltung unter das Motto Mehr Wirtschaft wagen gestellt. Die Bundeskanzlerin wird um 11 Uhr eine Rede zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen halten. Und um 13.20 Uhr am Freitag wird die Bundeskanzlerin das Treffen der G20-Gesundheitsminister in Berlin eröffnen. Das ist im Rahmen der G20 eine Premiere, dass auch die Gesundheitsminister zusammenkommen. Dieses Treffen rückt das Thema globale Gesundheit in den Fokus. Und Sie wissen vielleicht, das ist eines der Schwerpunktthemen im Rahmen unserer deutschen G20-Präsidentschaft. Die Teilnehmer dieser internationalen G20-Gesundheitsminister werden sich am 19. und 20. Mai vor allem dem internationalen Krisenmanagement bei grenzüberschreitenden Krankheitsausbrüchen widmen. Sie werden gemeinsam mit Vertretern internationaler Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation und der Weltbank eine sogenannte Tabletop-Krisensimulationsübung durchführen. Dabei wird also ein Krankheitsausbruch simuliert und dann werden globale Notfallsysteme auf den Prüfstand gestellt. Verbesserungen können daraus abgeleitet werden. Und auf der Agenda des Treffens steht auch der gemeinsame Kampf gegen Antibiotikaresistenzen. So viel dazu.
Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Dann kommen wir zu einem anderen Thema mit Herrn Sobolewski. Sie, Moment, stopp. Eine Ergänzung noch für das letzte Thema.
Danke, Vorsitzender. Danke, dass ich das gerade noch sagen darf. Die Kollegen haben mir auch gerade geschrieben und ich will das vorsichtig formulieren. Aber weil ich verstehen kann, ich selber verstehen kann, wie das ist, wenn man sich Sorgen macht um ein so kleines Kind wie das Kind von Frau Tholo. Ich kann Ihnen sagen, dass wir sehr sicher sind, dass das Kind gut betreut ist und sich in den Händen der Familie befindet. Das ist natürlich ein besonders schweres Schicksal, wenn einem so kleinen Kind die Mutter entrissen wird und sich in Haft befindet und es da keinen Kontakt gibt. Auch das Kind ist ja auch deutsche Staatsangehörige. Auch das Kind selbstverständlich ist Gegenstand unserer konsularischen Betreuung und wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um sicherzustellen, dass es auch dem Kind gut geht.
Ergeben sich daraus Nachfragen? Herr Essen?
Vielen Dank. Entschuldigen Sie.
Familie bedeutet in dem Fall in der Türkei?
Na, das Kind war, wenn ich das richtig sehe, in der Türkei und es ist dann auch noch in der Türkei. Was die Familie dann jetzt entscheidet, das ist, glaube ich, nicht Gegenstand einer öffentlichen Betrachtung, sondern das müssen die selber entscheiden, was auch immer die Familie entscheidet. Wir werden sie dabei unterstützen, dass das, was sie sich vornehmen und der Umgang des Kindes so sichergestellt ist, dass es ihm, dem Kind, so gut wie nur irgend möglich geht.
Schon klar. Also Sie, der Hintergrund der Nachfrage wäre ja auch theoretisch denkbar, dass das Kind so in Deutschland wohnhaft ein Teil der Familie.
Naja, wie das genau ist, glaube ich, das müssen wir jetzt auch hier nicht besprechen. Das geht auch die Öffentlichkeit da nichts an. Was die Öffentlichkeit etwas angeht, glaube ich, ist, dass ich Ihnen noch mal versichern kann, auch das ist Gegenstand unserer Arbeit, dass wir sicherstellen, dass es auch dem Kind gut geht.
So, dann Themenwechsel, Herr Sobolewski.
Bundesverfassungsgerichtliche Regelung zur Veränderung von Landkäufen im Körperschaftsteuerrecht gekippt. Was unternimmt denn Ihr Haus Herr Sobolewski, das trifft zu. Das Bundesverfassungsgericht hat ja dem Gesetzgeber aufgegeben, bis zum 31. Dezember 2018 eine verfassungskonforme Ausgestaltung dieses Paragraphen zu verabschieden. Wir werden jetzt natürlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erstmal prüfen und dann die erforderlichen Maßnahmen ergreifen.
Hat das Verfassungsgericht auch entschieden, dass die Regelung rückwirkend korrigiert werden muss? Ist für Sie absehbar, welche Kosten dann möglicherweise auf Sie zukommen werden?
Nee, dazu liegen uns jetzt keine Erkenntnisse vor. Das ist ja jetzt auch relativ frisch. Und wie gesagt, wir haben jetzt bis Ende 2018 die Gelegenheit zur Korrektur. Und erst dann tritt auch rückwirkend die Nichtigkeit des entsprechenden Paragraphen ein.
Dazu keine Fragen mehr. Dann ist Herr Blank mit einem anderen Thema dran.
Ja, ich wollte gerne auf das Thema Bundeswehr nochmal zu sprechen kommen, Frau Korf. Keine Überraschung. Die Ministerin sagt seit Tagen, sie erwartet, dass da noch irgendwas hochkommen würde. Das klingt alles ein bisschen ominös. Gibt es da konkrete Anhaltspunkte, die Sie zu diesen Aussagen bringen? Oder können Sie dazu etwas sagen? Da gibt es auch schon seit Tagen die angebliche Aussage eines möglichen Zeugen oder eines Involvierten, der sagt, es habe in der Kaserne Illkirch eine Gruppe von Offizieren gegeben, die Munition und Waffen gesammelt hätten, um sich im Falle eines Bürgerkrieges sozusagen rechtzeitig einmischen zu können. Ist Ihnen bei diesem zweiten immer wieder zitierten Vorgang etwas bekannt dazu und ließ sich das bisher betreten?
Also zum ersten Punkt, das hat sie in der vergangenen Woche immer wieder gesagt und gehört auch hier dazu. Hintergrund ist, dass die Ermittlungen weiterlaufen, nicht nur auf dem Strang des Generalbundesanwaltes, des BKAs, aber auch bundeswehrinterne Ermittlungen. Das fördert natürlich immer wieder Ergebnisse zutage. Aber, und da hat, glaube ich, auch mein Kollege Herr Nant hier auch schon häufiger zur Stellung genommen, wir bekommen jeden Tag noch weitere Hinweise, auch aktiv aus der Truppe, die sich um das aufzuklärende Geschehen ranken, also auch weiterführen könnten, vielleicht die Ermittlungen manchmal aber auch ins Leere führen. Man muss dem allen nachgehen, diesen Punkten, aber auch zu anderen Fällen, die teilweise in der Vergangenheit spielen, teilweise aktuell sind, teilweise bei näherem Hinschauen auch schon mal bekannt waren, verfolgt und geahndet worden sind. Zum Teil muss überprüft werden, ob das in der Vergangenheit dann auch richtig geahndet worden ist und gehandhabt worden ist. Das ist alles sehr arbeitsaufwendig und bedarf immer der weiteren Ordnung und Ermittlungen. Sie haben ja mitbekommen, dass wir die Ansprechstelle im Februar gegründet haben im Ministerium. Auch dort gehen täglich Hinweise ein zu Fällen, die aber sich jetzt nicht unbedingt nur auf Rechtsextremismus beziehen müssen, sondern auch auf Mobbing, auf sexuelle Gewalt oder auch Menschen, die, wo sich dahinter herausstellt, hier geht es eigentlich im Prinzip um eine ganz andere Streitigkeit rund um Beförderung dienstrechtlicher, verwaltungsrechtlicher Art. Da gibt es auf jeden Fall definitiv, das kann man sagen, ein erhöhtes Meldeaufkommen. Inwieweit das Weiterungen beinhaltet, was jetzt den Fall des Soldaten A angeht und dem Stand weiter, das muss dann immer jeweils ausermittelt werden. Aber das ist ein mühsamer Prozess. Wir können nicht ausschließen, dass sich darüber noch weitere Stränge ergeben. Wir geben dann die Erkenntnisse, wenn wir den Möglichkeit sehen, dass das was zu tun hat mit dem aktuellen Fall, auch weiter an den MAD selbstverständlich, auch selbstverständlich an den Generalbundesanwalt und die ermittelnden Polizeibehörden. Und es wird sich natürlich irgendwie im Laufe der Zeit immer mehr rausschälen und aufklären und tiefenschärfer werden, was für ein Bild da wer vor uns haben. Aber im Moment können wir nicht ausschließen, dass es dort noch Weiterungen gibt. Auch den Erkenntnissen, die wir auch diese Woche wieder gewonnen haben. Sprich, es gibt die Linie der Munitionsfunde, die zurückverfolgt werden. Es gibt auch Ermittlungsansätze rund um den T jetzt noch weitere und den Soldaten T, der diese Woche in Arrest genommen worden ist. Also wir sind da noch lange nicht am Ende. Wir haben noch eine lange Strecke vor uns und ich kann Ihnen heute nicht sagen, wo wir jetzt in der nächsten oder übernächsten Woche stehen. Der zweite Punkt war gewesen, sagen Sie,
Verschwörung und Offiziere, die
Das ist zum Beispiel so ein Hinweis, der auch eingegangen ist von einem ganz anderen Standort. Da hat ein Soldat dann auch berichtet darüber, dass ein Kamerad solche Äußerungen getätigt habe, hat das zur Meldung gebracht. Das ist dann auch unverzüglich dann an die anderen Ermittlungsbehörden übergeben worden. Und jetzt wird das auch ausermittelt, was ist da irgendwie genau dran. Woher hat er diese Kenntnis? Gibt es vielleicht noch andere Soldaten, die so etwas mitbekommen haben? Aber ich bitte Sie jetzt um Verständnis, ich kann hier jetzt weder mit Namen noch mit örtlichen Details aufwarten, weil dort im Moment Ermittlungen laufen, nicht nur der Bundeswehr, sondern auch der Staatsanwaltschaft und des Generalbundesanwaltes. Das sind aber auch alles Punkte, über die umfänglichst im Ausschuss das Parlament berichtet worden ist, nicht nur jetzt irgendwie in der letzten Ausschusssitzung in dieser Woche, sondern das war auch schon Gegenstand gewesen verschiedener Obleute und Errichtungen.
Herr Steiner.
Herr Forsthoff, Sie sprachen von Quellstelle im Ministerium. Da würde mich interessieren, das Melde aufkommt. Wie hat sich das erstens entwickelt, seitdem diese Strategie? Zweitens, hat es sich noch verändert, die Art des Meldeaufkommens, seitdem der Fall Franco A. benannt wurde und damit auch die Integrität der Ministerin an Zuständen in der Regierung?
Das Meldeaufkommen war direkt nach dem Start schon relativ hoch. Damals ging es ja um diese Fälle nach Pfullendorf. Sie erinnern sich auf Mobbing, sexuelle Diskriminierung, Gewalt in der Ausbildung. Aber es hat sich deutlich nochmal erweitert. Und das spricht auch dafür, dass wir mittlerweile auch eine erhöhte Sensibilität auch haben in der Truppe. Die Leute sind sich auch, gehen dann auch auf Nummer sicher, wenn sie was wahrgenommen haben, wissen selber nicht, ob es meldewürdig ist, wollen sich nochmal vergewissern, wollen korrekt handeln. Das ist auch ein gutes Zeichen. Das heißt, da ist offensichtlich auch das Signal in die Truppe ergangen, dass Transparenz, dass Offenheit gewünscht ist. Und ich kann Ihnen das aber jetzt nicht quantifizieren mit der Zahl. Es war Anfang der Woche, waren es über 200 Meldungen gewesen seit Start der Ansprechstelle, als sie eingerichtet worden ist. Man muss auch wissen, das ist nicht der einzige Weg. Es gibt Meldungen an den Wehrbeauftragten, manche schreiben eine Petition an die Ministerin, dann gibt es den Weg über den Dienstvorgesetzten. Und hier ist allerdings eine Besonderheit bei dieser Ansprechstelle, dass man sich dort auch anonym melden kann. Im Vergleich zu den anderen kann man auch, oder dann werden die Fälle nicht weiterverfolgt. Hier wird auch abgefragt, dann auch wenn es anonym ist, warum hat man das nicht über andere Wege gemeldet. Das heißt, dann kann man auch, ohne dass man selber ein Risiko geht, dass man dort in Loyalitätskonflikte kommt, trotzdem einen Sachverhalt loswerden möchte, der vielleicht hier auch beitragen kann, das aufzutragen, aufzuklären. Diese schwerwiegenden Vergehen, die hier im Raum stehen, kann man die dort loswerden. Und es gibt die Möglichkeit dann auch, dass dann die dazu aufgerufenen Stellen wie MAD, Generalbundesanwalt oder auch die Ermittlungsbehörden, die wir selber haben, der Sache nachgehen.
Wie viele von diesen Fällen haben jetzt dazu geführt, dass es sozusagen die Ermittlungen oder Ansätze für Ermittlungen gegeben hat? Also ich würde sagen, es gab 200 an der Woche.
Es gab Hinweise, die dann auch zu weiteren Ermittlungen geführt haben. Aber bitte haben Sie Verständnis dafür. Ich werde Ihnen das jetzt hier nicht quantifizieren. Ich habe eben geschildert, dass es auch einen erheblichen Aufwand bedeutet, jeweils nachzuhalten, die Leute zu befragen. Es gibt auch Meldungen, wo sich dann hinterher herausstellt, das sind jetzt Beobachtungen, die nicht wirklich irgendwo hinführen. Auch das ist darunter, aber ich nehme an, das ist jetzt auch nicht, damit unterscheiden wir uns auch nicht bei diesen Ermittlungen von Ermittlungen, die jetzt ganz normal auch bei der Polizei oder sonst wo hier stattfinden in ähnlichen Fällen.
Frau Hische.
Herr Fischhoff, der Spiegel schreibt mit einer Sperrfrist heute Abend 18 Uhr, dass ein weiterer Soldat aus derselben Kaserne mit Kirchen von Dienst gegen rechte politische Äußerungen suspendiert worden sein könnte, in dem Fall bestätigen.
Also ich weiß jetzt nicht genau, was der Spiegel da schreibt, auf welchen Soldat sich das bezieht. Ich kenne die Meldung nicht. Ich bitte jetzt einfach um Verständnis, dass ich Ihnen da jetzt dazu jetzt hier nichts sagen kann. Also wenn ich die Meldung kenne, können Sie gerne im Ministerium anrufen und dann kann ich Ihnen was dazu sagen oder kann prüfen, ob man was dazu sagen darf, da wir ja auch nicht die Ermittlungen alleine in der Hand haben. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht mal sagen, dass es stimmt.
Können Sie das in den allgemeinen Verteiler geben, bitte? Die Reaktion?
Ja, also
gut.
Wenn das dort Ross und Reiter genannt ist, dann kann ich dazu Auskunft geben.
Okay.
Wenn das vage ist, natürlich nicht.
Herr Blank.
Herr Rostorff, Ihr Haus hat ja gestern angekündigt, dass aus einem Antrag in dem Truppenübungsplatz Münster abgetaucht worden sind. Gestern Abend gab es, glaube ich, noch keine konkreten Hinweise, um was es geht. Hat sich das geändert und gibt es da möglicherweise einen Zusammenhang mit den Vorgängen in der Bundeswehr?
Gibt es bisher keinen sichtbaren Zusammenhang, was jetzt die Beschuldigten angeht. Da haben erste Untersuchungen stattgefunden, aber auch es wird sorgfältig weiter ermittelt. Man kann natürlich in Weiterungen auch schauen, gibt es vielleicht noch Menschen in dem Umfeld, gibt es da irgendwo Querverbindungen, aber das sind Ermittlungen, die dauern weiter an und derzeit stand kein neuer Sachstand gegenüber gestern Abend.
Herr Jessen.
Sie überprüfen derzeit ja auch die Präsentation von Wehrmachtsausrüstungsgegenständen in Bundeswehreinrichtungen. Stehen die nach bisherigem Eindruck im Einklang mit den Vorschriften des Traditionserlasses, also historisch-kritische Einbindung, oder hat sich das auch verselbstständigt?
Ja. Also muss es nochmal einordnen. Letzte Woche, vergangenen Freitag, ist eine Weisung des Generalinspekteurs ergangen an die Truppe, dass alle Räumlichkeiten, eine Begehung aller dienstlichen Räumlichkeiten stattzufinden hat, dass man sich ein Lagebild verschafft, wie wird dieser Traditionserlass gehandhabt. Insbesondere mit Blick natürlich unter dem Eindruck von Ilkirch, wo es dort einen Aufenthaltsraum gegeben hat, der sehr monothematisch auf Wehrmachtstradition ausgerichtet war, ohne eine historische Einordnung des Ganzen, ob man sowas Ähnliches anderswo irgendwie nochmal findet. Dieser Prozess, der ist weiter im Gange. Der Abschlussbericht ist ja für den 16. Mai angekündigt. Ich kann nur sagen, was es auf jeden Fall gibt, und Sie kriegen ja auch unterschiedlichste Meldungen und Fetzen, sieht man mal da draußen in der Presse. Es gibt eine große Unsicherheit in der Truppe, auch noch bei den Vorgesetzten, wie dieser Traditionserlass von 1982 zu handhaben ist. Die nehmen natürlich die ganzen Sachen wahr, die es dort gibt, fragen sich das irgendwie auch. In dem einen Fall wird man so entschieden, in dem anderen Fall wird so entschieden. Zur Sicherheit wird vielleicht auch mal übers Ziel hinausgeschossen. Es zeigt aber alles, was wir jetzt an Rückmeldungen bekommen, dass es eine sehr große Verunsicherung gibt darüber, wie dieser Erlass von 1982, ein mehr als 35 Jahre alter Erlass, auszulegen ist vor Ort. Und das unterstreicht auch nochmal die Richtigkeit der Entscheidung dieser Woche, die die Ministerin getroffen hat, diesen Erlass zu modernisieren und auch mit dem Ziel, es alles konkreter zu machen und den Soldatinnen und Soldaten und den Vorgesetzten, die dann die Entscheidungen vor Ort zu treffen haben, mehr Handlungssicherheit zu geben. Also das ist jetzt schon vollkommen klar ersichtlich, dass das das Ziel sein muss. Es kann nicht auf die Verantwortung der Schultern da unten abgeladen werden. Die müssen auch eine Hilfestellung bekommen, wie sie das auslegen. Und deswegen ist das richtig der Prozess, der jetzt begonnen hat in den nächsten Wochen und Monaten, dass man die einzelnen Vorschriften noch mal genau prüft und dass man insbesondere dann auch durchdekliniert, wie man das in der Praxis leben kann, wie man das im Alltag handhaben kann und dass sich dann auch die Soldaten und die Vorgesetzten dann belastbar korrekt verhalten können.
Ja, doch die Nachfrage sind bei den bisherigen Überprüfungen nach Ihrem Kenntnisstand weitere historisch nicht eingebundene Waffen- oder Ausrüstungsgegenstandpräsentationen vorgefunden.
Ich werde Ihnen jetzt hier keinen Zwischenstand geben, wie das ist. Es sind natürlich, hat es irgendwie auch Funde gegeben, aber Ilkirch oder auch den Präsentationen in, bei der Standort nochmal gewesen, auch dort in, Entschuldigung, es war auch deutsch-französische Brigade, aber auch in den Medien, diese, in den Vitrinen, diese Helme dort in ähnlicher Form hat es das jetzt nicht, solche Präsentationen dort nicht gegeben. Ich liefere den Standort gleich nochmal nach, wenn er mir wieder einfällt.
Herr Lange, mit einem anderen Thema.
Ja, vor allem das Wirtschaftsministerium zum Thema Strafzelle und der USA, und das Verbot spätestens vom ITC, ein Urteil oder ein Beschluss gefasst werden, ob diese Strafzelle gegen deutsche Staaten zu gegeben soll. Haben Sie da in den vergangenen Wochen schon Kontakt gehabt, haben Sie dazu was gehört, der letzte Stand war, dass die BND vermutet hat, dass die Amerikaner Sie können Sie kurz in Stand sagen, vielleicht können Sie auch sagen, wann Sie diesen Urteil erwarten.
Ich kann Ihnen dazu gerade keinen aktuellen Stand sagen. Klar ist, dass wir da weiter an der Sache dran sind und auch die EU-Kommission an der Sache dran ist, aber ich kann Ihnen da jetzt heute keinen neuen Stand dazu berichten.
Dann kommt Herr Steiner mit einem anderen Thema.
Ja, das ist das BMVI. Locomore scheint schon auch involviert zu sein. Ich weiß nicht, was denn so jetzt auf der Bühne wird. Wieder ein Fall von einem Fernverkehrswarenunternehmen, was nicht erfolgreich am Markt erscheint. Ja, wie beurteilt das BMVI diesen Zustand, dass nach wie vor derjenige entsprechende Unternehmen überhaupt den Markt ertragen und tatsächlich auch kaum Wettbewerb entsteht?
Ja, Herr Steiner, vielen Dank für die Frage. Ich werde mich jetzt hier nicht äußern zu einzelnen Wettbewerbern der Deutschen Bahn. Sie können davon ausgehen, das wissen Sie auch, wir sind bemüht, den Wettbewerb auf der Schiene zu ermöglichen und zu fördern. Und das ist das, was ich Ihnen grundsätzlich dazu sagen kann. Also, dass das nicht erfolgreich gewesen ist, weise ich zurück. Wir hatten am Mittwoch erst im Kabinett den Bericht zur Entwicklung im Schienenpersonennahverkehr. Daran können Sie sehen, dass der Anteil der Wettbewerber auf der Schiene gewachsen ist. Ich werde mich jetzt hier, wie gesagt, nicht zu einzelnen Unternehmen äußern.
Dann gibt es dazu keinen weiteren Versuch, aber es gibt eine Information von Herrn Flosdorf.
Ja, zwei Nachlieferungen. Der Standort, der mir gerade nicht einfiel, wo man auch vergleichbare Funde gemacht hat wie in Ilkech, das war Donaueschingen. Das zweite ist, gut, auch der Spiegel schaut hier zu und hat mir den Hinweis zukommen lassen, es handelt sich hier sozusagen nicht um Ilkech. Sozusagen die Frage war nicht korrekt, der Standort. Die Meldung des Spiegels bezieht sich auf einen anderen Standort. Und da gibt es in der Tat ein Uniformtrageverbot, das ausgesprochen worden ist. Insofern erkläre das jetzt auch, dass ich darauf jetzt nicht reagieren konnte. Das kann ich bestätigen. Das ist dort ausgesprochen worden. Das steht im Zusammenhang mit Meldungen, die eben hier auch zitiert worden sind, dass ein Soldat dort geäußert habe, in Ilkech gebe es eine Gruppe von Soldaten, die sich vorbereitet. Und es handelt sich sozusagen dann um diesen Soldaten.
Dazu Fragen jetzt von Herrn Blank.
Das ist korrekt.
Das Mikro bleibt an. Herr Blank, Sie hatten noch ein anderes Thema. Ja.
Die Süddeutsche Zeitung NDR und WDR, Herr Seibert, betrifft das natürlich. Wir berichten heute, dass es seit Anfang des Jahres ein enormes Wahlabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz gibt. Das ist ja besonders bekannt wegen der Flüchtlingsspionage, und zwar mit den Steuerfällen. Können Sie das bestätigen, im Bericht von Süddeutschen Zeitung NDR und WDR?
Das betrifft nachrichtendienstliche Angelegenheiten und deswegen ahnen Sie meine Antwort schon. Zu diesen Angelegenheiten berichtet die Bundesregierung den zuständigen geheimen tagenden Gremien des Deutschen Bundestages.
Herr Steiner?
Ja, ganz allgemein gefragt. Nur so war, komme ich hinter die Aussage der Kanzlerin und des Bundesausschusses dazu, dass sie die Ziele auch weiterhin festhält. Sind von Geltungsverlust angesprochen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie bei den Partnern auf offene Ohren inzwischen stoßen, was dieses Thema angeht? Hat sich das gebessert gegenüber der Situation vor vier Jahren?
Ich habe konkret wie abstrakt den Aussagen der Bundeskanzlerin im Untersuchungsausschuss hier nichts hinzuzufügen.
Und das würde sich auch nicht ändern, wenn wir unter drei gehen?
Nein.
Dann sind Sie weiter dran.
Herr Seibert, kann das nachliefern? Herr Macron, habe ich das nun verpasst, dass es da einen Empfang geben soll?
Ich weiß nicht, wann Sie im Saal waren. Also, ich habe gesagt, dass die Bundeskanzlerin sich freut. Ich sage es gern nochmal, ihn am späten Montagnachmittag zu seinem Antrittsbesuch im Kanzleramt zu begrüßen, dass der genaue Zeitplan des Besuchs aber noch kurzfristig nachgereicht werden muss.
Herr Blank?
Herr Seibert, nun hat die Bundeskanzlerin
von gestern Abend gesagt, bei einem Termin in Düsseldorf, dass sie durchaus offen sei für ein gemeinsames Investitionsprogramm. Wird es denn vielleicht schon konkrete Vorschläge bei diesem Termin am Montag geben?
Warten wir doch einfach dieses erste Treffen mal ab. Ich bin sicher, die beiden werden auch gemeinsam vor die Presse treten.
Weitere Fragen haben wir nicht mehr. Dann sehen wir uns in diesem Format am Montag wieder. Ich wünsche allen Kollegen ein erholsames oder arbeitsreiches, erlebnisreiches Wochenende.